meine Wahrnehmung von UFOs und Alien ist so noch sehr, sehr kindlich. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, also das ist, ich finde es das interessant, dass da Menschen das erforschen und so. Und dass es da Menschen auch gibt, die quasi da in einem wirklich wissenschaftlichen Kontext versuchen, dran zu gehen. Also die nicht versuchen, dem zu verfallen, dass es einfach nur irgendwie so Weitererzählung von Sagen ist oder so. Aber ich habe das Gefühl, in meiner Generation spielt es nicht so eine große Rolle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner oder irgendjemand in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie ernsthaft an quasi daran glaubt, dass es einen größeren Sinn dahinter gibt. Also ich finde es sehr interessant, aber ich kann es mir für mich auch nicht vorstellen, weil ich einfach auch noch, für mich sind es einfach Aliens, sind einfach Sachen aus Kinderbüchern. Also einfach so Sachen, die man sich irgendwie so weitererzählt hat, so als im Kindergarten oder so.
The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast André Kramer von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Hallo, liebe Carla.
Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend, liebe Carla. Wann hast du das letzte Mal ein UFO gesehen?
Ich habe, glaube ich, noch nie ein UFO gesehen.
Ich auch nicht.
Ich hoffe, der Gast heute hat bestimmt schon mal eins gesehen und kann uns ganz viel darüber erzählen. Ich hoffe, er kann da ein bisschen Klarheit schaffen.
Die andere Frage, würdest du gerne ein UFO sehen?
Steht nicht auf meiner Liste für Sachen, die ich brauche.
So Bucketliste.
Nee, steht nicht auf meiner Bucketlist, aber es wird bestimmt ein schönes Add-on. Also bestimmt wäre es nicht schlecht.
Also. Ich fände es mal interessant. Also ich glaube, und zwar, er ist ja stellvertretend für die GEP, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens ist ja da. Und es geht ja nicht explizit um Aliens oder so, sondern es geht ja tatsächlich nur um diese Phänomene, dass man irgendwas sieht und man weiß nicht genau, was es ist. Und das finde ich schon ganz interessant, weil das scheint ja wirklich zu existieren, dieses Phänomen, dass Menschen was sehen, wissen nicht, was das ist. Und ich habe ja schon mal eine Sendung gehabt mit dem Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell.de. Da ging es ja auch darum, dass man früher zum Beispiel ja auch, gab es irgendwie Wetterphänomene vor vielen hunderten Jahren, die wussten nicht, was das ist. Und haben auch gedacht, das ist die Götter oder was auch immer. Und dann heute weiß man das. Und da frage ich mich manchmal auch, und das werden wir heute auch unseren Gast fragen, ist es vielleicht auch so, dass man das sich in 300 Jahren erklären kann dann? Ja?
Wahrscheinlich. Bin ich sehr gespannt, was er heute erzählt.
Wir lassen ihn mal rein direkt. Wir sind so gespannt, wir werden keine Zeit mehr verlieren. Wir begrüßen André Kramer von der GEP in unserer Sendung. Lieber André, herzlich willkommen.
Ja, danke, danke.
Also, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Welche Position hast du in diesem Verein?
Ich bin erster Beisitzer im Vorstand des Vereins, bin der Pressesprecher der GEP und habe so, so meine kleinen Schwerpunkte innerhalb der inhaltlichen Arbeit.
Mhm. Kannst du mal ganz kurz unseren Zuhörern erklären, was die GEP genau ist und was sie macht, welche Funktion sie hat?
Ja, wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein im Sinne der Volksbildung. Und unsere, unser Tagesgeschäft ist im Grunde genommen, dass wir Meldungen von unidentifizierten Flugobjekten aus der Bevölkerung entgegennehmen, die untersuchen und versuchen herauszufinden, was diese Menschen da eigentlich gesehen haben. Das führt dazu, dass wir einen Großteil der Sichtungen tatsächlich konventionell aufklären können und das natürlich auch rückmelden an die Melderinnen und Melder. Und darüber hinaus geht es uns natürlich auch darum, dass wir den Diskurs rund um das Thema UFOs mitbestimmen, ein bisschen in Deutschland, dass wir versuchen, das Ganze wissenschaftlich zu betrachten und auch unsere Untersuchungsmethoden danach auszurichten und das ganze Thema sehr ergebnisoffen angehen. Also wir vertreten keine Hypothesen rund um UFOs. Also wir behaupten nicht, das sind Aliens, wir behaupten nicht, alle UFOs sind am Ende konventionell erklärbar, sondern wir halten uns das offen, da wir der Überzeugung sind, dass zu diesem Zeitpunkt noch gar kein endgültiges Urteil gefällt werden kann über die Natur hinter diesen ungeklärten Sichtungen.
Mhm. Wie viel Meldungen bekommt ihr im Schnitt, sagen wir mal, pro Tag in der Woche?
Das kann variieren. Es sind mehrere hundert im Jahr. Also das kann schon auf dann mindestens eine Sichtung täglich hinauslaufen. Manchmal geht es drüber, manchmal bleibt es ein bisschen drunter. Das ist tatsächlich ein bisschen abhängig davon, wie sehr das Thema gerade auch ja, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also ob Menschen, weil sie gerade in den Medien und so weiter viel mitbekommen, so eine Sichtung überhaupt melden. Oder auch, ob es natürliche Stimuli gibt, die zu einer größeren Zahl an Meldungen führen. Zum Beispiel wäre vor ein paar Jahren, als die Starlink-Satelliten ja sehr prominent und für viele noch unbekannt am Himmel dahin zogen, wie so eine Perlenkette, so 30 Satelliten hintereinander. Das führte zu so einem erhöhten Aufkommen von Sichtungsmeldungen. Einige Jahre davor waren es diese Miniaturheißluftballone, die damals noch erlaubt und populär waren, im Sommer sie steigen zu lassen. So kleine, ja, gasgefüllte, teelichtgefüllte kleine Laternen, die dann geflogen sind, auch die führten zu einem erhöhten Aufkommen an gemeldeten Sichtungen. Mhm.
Und wie viele Meldungen könnt ihr im Schnitt aufklären?
Man kann sagen, dass so, da sind wir ziemlich im Schnitt mit anderen zivilen UFO-Forschungsorganisationen. So 95% lassen sich in der Regel wirklich ziemlich sicher aufklären und dann bleibt ein kleiner Rest.
Mhm. Okay, und jetzt für den Fall quasi, dass da jetzt eine Sichtung quasi gemeldet wird, wie geht ihr dann damit um? Also wie wird es dann aufgeteilt? Kommt dann da irgendwie, wird dann erstmal besprochen, wer will es übernehmen und wie können wir uns das erklären oder wie geht da der Ablauf so?
Also die Sichtung wird erst einmal dokumentiert. Das passiert in der Regel über Hans-Werner Peiniger, unserem ersten Vorsitzenden. Wir haben ein Büro in Lüdenscheid, ein externes, in dem diese Sichtungen meistens eingehen. Und dann wird natürlich nachgefragt, ne? Also etwas die Sichtung präzisiert. Dann wird in unserer Mailinglist quasi der Fall gepostet und dann können sich Interessierte melden, ob sie Lust haben, diesen Fall zu übernehmen. Ansonsten bleiben die Fälle in der Dokumentation meistens bei ja, unserem ersten Vorsitzenden, der auch die längste Erfahrung hat. Also uns gibt es halt inzwischen 52 Jahren. Und ja, unser erster Vorsitzender hat diesen Laden damals gegründet und ist bis heute dabei und bringt natürlich entsprechend mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung mit. Und so lassen sich viele Sichtungen auch relativ schnell erklären, auch gerade mit modernen Tools, ne, mit Flightradar, Astronomieprogrammen etc. Da ist bei vielen, vielen Sichtungen gar nicht so viel Arbeit notwendig. Bei anderen wiederum wird es dann doch aufwendiger und komplizierter.
Hm. Was hat denn er ist jetzt der Gründer sozusagen, ist jetzt natürlich jetzt heute nicht vor Ort, aber gibt es da, wisst ihr was oder weißt du was, was ihn damals getrieben hat, das zu gründen?
Das weiß ich natürlich. Wie bei den meisten von uns war es am Anfang, er war ja auch noch jung, junger Mann, die Faszination fürs Thema und sicherlich auch etwas falsche Vorstellungen davon. Ne? Also damals kannte man das Thema, oder die meisten von uns kannten das Thema aus der Literatur, haben dann die bekannten Autorinnen und Autoren gelesen. Heutzutage ist es dann wahrscheinlich eher über YouTube und andere Kanäle, mit denen man in Berührung kommt mit diesem Thema. Und ist dann erst ganz enthusiastisch und will jetzt die Realität der Außerirdischen aufdecken oder sowas. Und ja, im Laufe der Zeit wird man dann kritischer und beginnt das Thema nochmal etwas anders, etwas nüchterner zu betrachten. Ne, aber am Anfang steht immer diese Begeisterung und auch sicherlich dieser Wille, irgendwie ja dieses Rätsel zu lösen.
Wie so eine Abenteuerlust meinst du auch so ein bisschen?
Ja,
eine
Sicherheit, genau. Ne?
Aber natürlich auch, also ohne das, ich weiß, den Andreas Müller kennt ihr ja, gell?
Ja,
von Grenzwissenschaft. Ja, der war, also der hat, war hier schon ein paar Mal, ich habe auch eine Film-Talkshow, da habe ich auch, haben wir über auch das so ein bisschen verbunden mit dem Thema, was gibt es für Filme, wo, was weiß ich, Phänomene vorkommen, Kornkreise, er ist ja eigentlich Kornkreisforscher und so weiter. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, dann ist natürlich die, also es ist immer faszinierend und dieses teilweise, weil man es sich halt nicht erklären kann, die Abenteuerlust, das Unbekannte. Man hat natürlich eine Tendenz immer zu sagen, oh, das sind UFOs, sind natürlich Objekte mit Aliens drin, weil so, das ist so, ist ja im Volksmund, würde man so, ja, also UFOs, Aliens, klar. Aber es geht ja eigentlich darum, ich hatte das eben schon zur Carla gesagt, hier in unserem Vorgespräch kurz, dass wir auch manchmal, oder dass ich mit Andreas auch schon darüber gesprochen habe, dass man sagt, es gab früher vielleicht auch irgendwelche Wetterphänomene, die man sich nicht erklären konnte. Und ein paar hundert Jahre später oder kosmische Sachen, die passiert sind, und ein paar hundert Jahre später konnte man sich's dann erklären. Geht ihr auch mehr von sowas aus, dass ihr sagt, wir sind einfach in dem, der Wissensstand ist einfach noch nicht so hoch, dass das vielleicht Phänomene sind, die wir irgendwann dann erfahren werden?
Das ganz genau so sieht's aus, ne? Also Andreas kennen wir natürlich, also auch persönlich, und da gehe ich mit Andreas immer, doch sind wir sehr einer Meinung, also sprich, wir haben es mit einem nach unserem Dafürhalten noch nicht endgültig geklärten Phänomen zu tun. Was die Natur des Ganzen ist, das ist ja auch eine wissenschaftstheoretisch spannende Frage. Also wie kann man von einem Nicht-Gegenstand, also UFO heißt ja ein nicht identifiziertes Flugobjekt, das heißt, wir wissen nicht, was es ist, es ist ein Nicht-Gegenstand, wie will man da jetzt sagen, das und das ist es? Ne? Das ist also auch aus rein wissenschaftsmethodologischer Sicht ganz, ganz schwierig. Ne? Ich habe also nichts, was ich direkt untersuchen kann, sondern ich kann nur ausschließen, was es nicht ist. Ich kann zum Beispiel sagen, es war kein Flugzeug oder kein Luftballon oder wie auch immer, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Und alles, was ich dann darüber stülpe, erstmal eine Erklärung, ist zum derzeitigen Zeitpunkt in meinen Augen ja willkürlich. Ne? Also ob ich jetzt sage, das waren Aliens, das waren Zeitreisende, das war ein unidentifiziertes Naturphänomen, vielleicht ein meteorologisches Phänomen oder, das ist erst einmal völlig spekulativ.
Ja, also was ich total interessant fand, das letzte Mal, wo er in der Sendung war, war, als wir darüber gesprochen haben, über Erich von Däniken und der dann davon ausgegangen ist, die Aliens waren schon früher auf der Erde und so weiter. Und dann wird das teilweise, so sagte es damals der Andreas in etwa, dann werden die Sachen so erklärt und die Hieroglyphen werden so gelesen und das mit ein und werden verglichen mit einer Technik aber der damaligen Zeit. Also werden mit den 80er Jahren, 70er Jahren verglichen mit dem, was es halt damals gab. Heute würde man das ganz anders wieder sehen. Wo man dann merkt, okay, das ist total getrübt von dem menschlichen subjektiven Eindruck sozusagen, ja.
Absolut, das ist so reine Assoziation, ne?
Ja,
also da gab es dann in den 70er Jahren, haben sie dann irgendwelche Raketen entdeckt auf alten Darstellungen, ne? Wo heute kein Mensch mehr auf die Idee käme, dass Außerirdische in Raketen auf die Erde geflogen kommen. Ja. Ne? Oder anderes technisches Equipment, das heute völlig veraltet ist. Ne? Mhm. Wir neigen sicherlich dazu, Technik immer so ein bisschen rein zu extrapolieren, und zwar nach dem Jetztstand. Das Smartphone hat ja keiner vorhergesagt. Also auch ein Gene Roddenberry hat nicht das Smartphone der Form, die wir es heute haben, vorhergesagt. Na, das heißt, technisch wahrscheinlich müssten wir eher nach dem Unerwarteten schauen als nach dem Unbekannten anstatt nach dem Bekannten. Ne? Ja. Also bisher läuft es so, die machen Mustererkennung nach dem, was sie oder nach Vorgabe dessen, was sie kennen. In Wirklichkeit wird wahrscheinlich eine potenzielle Alien-Technologie ganz, ganz anders aussehen als das, was wir schon kennen.
Aber bekommt ihr manchmal auch, wenn ihr so zum Beispiel, also ihr tretet natürlich auch in der Öffentlichkeit auf, weil ihr seid eine Organisation, die ja auch ein bisschen davon lebt, irgendwie in der Öffentlichkeit zu sein. Sonst würde das Ganze ja auch keine, würdet ihr keine Sichtung gemeldet bekommen oder so.
Das
also
korrekt.
Irgendwie muss es ja bekannt werden, so. Aber bekommt ihr da auch manchmal irgendwie Gegenwind von Menschen, die irgendwie sagen, es ist Quatsch, was ihr macht? Oder irgendwie, dass da irgendwie negative Rückmeldungen kommen? Oder dass es einfach nicht ernst genommen wird, oder?
Also Rückmeldungen dieser Form bekommen wir nicht. Tatsächlich haben wir uns im Laufe der vielen Jahre einen ziemlich guten Ruf aufgebaut. Also sprich, die Deutsche Flugsicherung zum Beispiel wendet sich an uns mit Sichtungen, beziehungsweise wenn sie Sichtungen bekommt, leitet sie die an uns weiter. Wir sind assoziiertes Mitglied der Uni Würzburg, IFEX, also in der dortigen Luft- und Raumfahrtinstitution. Unter Professor Kajal wird ja auch UFO-Forschung betrieben. Wir sind assoziiertes Mitglied. Das heißt, Professor Kajal leitet zum Beispiel auch Sichtungen an uns weiter, die bei ihm eingehen. Wir haben verschiedene Soziologen gehabt, die bei uns, uns zum Thema ihre Forschungsarbeit gemacht haben, die uns auch gute Arbeit adressiert oder ausgewiesen haben. Und von daher haben wir mit relativ wenig negativer Rückmeldung dieser Art zu kämpfen, tatsächlich.
Mhm. Aber wie wird denn das Thema deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach in Deutschland generell angenommen? Ich habe ja das Gefühl, oder damit umgegangen, weil ich habe das Gefühl, in Amerika weiß man ja mittlerweile, dass es auch auf höherer Ebene wird transparenter damit umgegangen und es ist überhaupt ein Thema. Ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel, oder ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich habe auch die Beweise, wenn ich mit dem Andreas, wenn ich irgendwelche Kurzvideos mit dem Andreas schneide und die online stelle, sind immer, die werden am wenigsten geklickt, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben irgendwie, sobald die Deutschen, habe ich das Gefühl, die denken immer sofort bei UFOs, ah, das ist so hier Schwurbel, Schwurbel, was ist das denn für eine Kiste? Habt ihr auch das Gefühl, dass das hier so ist? Oder ist das so eine deutsche Mentalität? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder?
Das würde ich auch so unterschreiben, ja. Also ich glaube, Deutschland ist da ein Spezialfall. Allgemein, was so die Offenheit für alternative Dinge angeht. Also wo man die Angst ist, glaube ich, immer groß, unseriös zu wirken. Ne? Also wenn ich in England bin, ich sitze im Dartmoor in einem Pub. Das erzähle ich immer ganz gerne und es ist auch schon mehrfach so passiert. Und ich frage die Leute nach, hey, what do you think about the Beast of Dartmoor? Also eine angebliche Großkatze, die da rumrennt, ein Panther. Dann erzählen die Leute mir ganz freimütig irgendwelche Geschichten. Wenn ich das in Deutschland tue und ich habe so etwas gemacht an Orten, an denen angeblich irgendwelche Monster oder sowas vorkommen soll, dann immer ganz, ja, nee, aber ist ja alles Quatsch. Und also da erzählt auch keiner mehr Geschichten. Ne? Und so ein Thema lebt natürlich auch vom Geschichtenerzählen. Und da haben andere Länder, glaube ich, einen anderen Umgang mit ihrer eigenen Folklore. Und das ist ja auch nichts weiter als moderne Folklore zum Teil. Darüber zu sprechen, das fällt denen dann noch schwer. Oder wenn ich auch in Mittel- und Südamerika unterwegs bin, erlebe ich das halt auch. Die Leute sind da viel, viel offener, wenn man sie anspricht, einem etwas zu erzählen. Und in Deutschland ist man da auch eher versucht, seriös zu sein. Da gab es mal eine Studie vom GPP in Freiburg, das ist das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Und die nannten das geschützte Kommunikation. Also das ist etwas, was wir auch bei Zeuginnen und Zeugen oft erleben, ist, dass sie immer betonen, ihre Normalität betonen. Ich habe nichts getrunken, ich bin nicht verrückt. Also immer zu sagen, ich habe doch erstmal alles andere versucht auszuschließen. Also immer die eigene Normalität betonen, um bloß nicht als verrückt oder unseriös abgestempelt zu werden. Ne? Das haben sie als geschützte Kommunikation bezeichnet. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, wenn man immer wieder darauf trifft, wenn man mit Menschen spricht, die, sag mal, subjektiv außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben.
Ja, ich finde das schon interessant, weil letzten Endes, wenn man das so, also wenn es jetzt nicht so Leute geben würde, wie ihr es seid oder andere, man würde ja gar nicht weiterkommen, wenn man nur mit dieser Haltung durchs Leben geht, oder? Also, weil dann würde man ja eigentlich wie stehen bleiben.
Ja, wenn man das Thema als solches ernst nimmt, dann ja. Ne? Also, nun kann man natürlich sagen, als Person, die sagt, das ist ja eh alles Quatsch, kann ja stehen bleiben, da ist ja nichts, wo es vorangehen soll. Ne? Also, man könnte ja auch sagen, das ist ein popkulturelles Phänomen. Auch dafür gibt es sicherlich Indizien, ne, die dafür sprechen, dass es das UFO-Thema in seiner Gesamtheit schon auch ein popkulturelles Phänomen ist, das, wo Narrative sich einfach über viele Jahrzehnte aufgebaut haben und dann in so einer Wechselwirkung mit der Öffentlichkeit und mit Medien und so weiter und so fort auch sich ausgestaltet haben. Und gleichzeitig sehe ich immer noch den Kern des Ganzen, ich sag mal, so im kulturwissenschaftlichen Sinne könnte man sagen, das Memorat am Anfang, also sprich, wir haben immer noch einen Menschen, der etwas erlebt hat. Und das würde ich zunächst immer erst einmal ernst nehmen, was ja nicht, also auch wenn jemand einer Verwechslung aufgesessen ist, heißt das ja nicht, dass diese Person ein Spinner ist, sondern es ist eine Verwechslung hat stattgefunden. Das kann jedem von uns passieren und es kann genauso gut passieren, dass wir feststellen müssen, wir finden keinen Hinweis auf eine Verwechslung. Da ist vielleicht irgendetwas, was über eine konventionelle Ursache hinausgeht. Und diese Offenheit sollte man sich durchaus bewahren, denke ich.
Aber sind denn diese, also von, sagen wir mal, wenn ihr sagt, okay, wir können 95% aufklären, jetzt bleiben vielleicht 5% übrig, sind die denn teilweise für euch in eurer Aufklärung, also soweit ihr eben aufklären könnt, ähnlich oder deckungsgleich, dass ihr sagt, das ist, sieht so ähnlich aus oder so, oder ist das alles verschieden?
Es liegt irgendwo dazwischen. Tatsächlich. Also, das ist so eins meiner Themen. Also, ich arbeite sehr viel mit unseren, also, wir haben 5.500 Sichtungen dokumentiert. Ne? Die liegen inzwischen eingescannt vor, aber das sind natürlich unfassbar viele Sichtungen. Davon sind 100 ungefähr komplett unaufgeklärt. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an Sichtungen, wo wir noch kein abschließendes Urteil fällen können. Also, da liegen viele, viele, viele Fälle. Und ich nehme immer wieder diese Fallakten vor und schaue und vergleiche auch und suche nach Ähnlichkeiten, Unterschieden. Bei einem solchen Fundus, bei einem Begriff wie UFO, muss man einfach bedenken, das ist so ein Topf, wo alles reinkommt, was ich nicht aufklären kann. Das heißt natürlich nicht, dass alles davon auch die gleiche, selbst wenn wir jetzt annehmen, das ist eine ungeklärte Ursache, dass alles auf das gleiche Phänomen zurückzuführen ist. Mhm. Vielleicht sind da Phänomene drin, die meteorologischen Ursprung sind, vielleicht sind auch andere Phänomene da in diesem Topf mit drin. Und von daher ist das gar nicht zu erwarten, glaube ich, dass alle diese ungeklärten Fälle identisch sein müssen oder große Ähnlichkeiten haben. Aber es gibt immer wieder Aspekte, die wiederkehrend sind, so möchte ich es mal ausdrücken. Und auch so in kleinen Schubladen. Ne? Also so jetzt gerade interessiere ich mich für Fälle, die kastenförmig sind. Also wenn Menschen in relativ geringer Entfernung Objekte gesehen haben, die eigentlich aussahen wie ja, so ein Container. Ne? Also etwas, wo man ein Bus, also irgendwas, was wo man sich nicht vorstellen kann, dass das eigentlich fliegt. Fälle, die wir nicht aufklären können. Und das gibt's dann doch relativ häufig, dass Menschen wirklich, ich sag mal, einen Container fliegen gesehen haben. Ne? Also einfach ein quaderförmiges Objekt in geringer Distanz, finde ich schon irgendwie spannend. Also gerade, weil diese Form auch doch eher unkonventionell ist und auch in der Literatur jetzt nicht unbedingt den hohen Stellenwert hat, ne? Wo man die Scheibe oder das Dreieck irgendwie so in den Fokus rückt, in der populären Literatur. Und das kommt schon immer wieder mal vor, ja. Dass wir Ähnlichkeiten haben zwischen einem kleinen Teil von Sichtung.
Und geht es dir dann aber auch so, dass, also das ist jetzt ein bisschen vielleicht so ein bisschen komische Frage, aber dann gibt es so, dass wenn eine Sichtung kommt, dass du dich dann über manche Sichtungen besonders freust, weil du dir dann irgendwie denkst so, ah, die kann man vielleicht nicht erklären, das ist irgendwie, das ist, hat irgendwie mehr einen Reiz. Also freust du dich darüber, wenn es nicht aufgeklärt werden kann? Oder?
Klar. Ja. Ja, also okay. Ich glaube, das hängt auch vom Naturell der forschenden Person ab. Ne? Also sprich, für manche ist UFO-Forschung auch spannende Detektivarbeit. Also die haben Bock darauf, auf dem Foto herauszufinden, was war's. Aha, möglicherweise ein Folienballon. Was für ein Folienballon? Und dann wird recherchiert und geguckt und dann stellen sie am besten raus, ey, das ist ein nicht so gut aufgelöstes Foto von einem SpongeBob-Folienballon zum Beispiel. Ne? Und das ist für manche dann auch wirklich der Reiz, diese Detektivarbeit. Und für andere natürlich, wo immer noch so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass da mehr ist. Da freut man sich natürlich vor allem über die spektakulären und ungeklärten Fälle vor allem.
Okay. Also ich habe mir gerade gedacht, so, ja, nee, sag du.
Nee, sag du bitte, Carla, bitte, bitte.
Nee, ich habe mir gerade das so vorgestellt, wenn ich da arbeiten würde und das ja vielleicht, kann ich mir vorstellen, an manchen Tagen vielleicht noch so ein bisschen, wenn man sich dann so denkt, oh, jetzt sind wir irgendwie keinen Schritt vorangekommen oder irgendwie bleibt man dann so ein bisschen stehen, man dreht sich im Kreis und dann kommt so eine Sichtung und das ist irgendwie so spannend und man kann es irgendwie nicht aufklären, dass es dann irgendwie so eine Bestätigung ist, so, ja, da ist vielleicht doch mehr und da ist vielleicht doch noch irgendwie so ein bisschen was, was so unerforscht ist, was andere Menschen vielleicht nicht so ernst nehmen, aber was dann irgendwie wie so eine Bestätigung ist für die Arbeit auch, ja, also jeder Mensch will ja für seine Arbeit irgendwie eine gewisse Bestätigung haben und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie dann der Reiz ist auch.
Ja, sehr, sehr, sehr schön beschrieben, ja. Würde ich so unterschreiben, ja, tatsächlich.
Sehr gut.
Ja, also ich meine, das große Unbekannte, gell? Ich meine, das ist ja auch etwas, was zu erfahren, was ja vielleicht auch noch nie jemand vorher erfahren hat und dann was zu lernen, zu sagen, oh, das ist da, damit hat kein Mensch. Was? Also muss man ja auch erstmal denken können. Das sind ja vielleicht auch Dinge, die kann man noch gar nicht denken, weil man sie noch gar nicht so erfahren hat in dem Sinne. So. Diese Grenzerfahrung, das glaube ich, ist ein großer Reiz, kann es sein. Ja?
Absolut, absolut. Also es ist ja auch eine so sehr unromantische Vorstellung, dass die Welt jetzt schon weitgehend eigentlich enträtselt ist. Ne? Ja. Also da muss man ganz klar sagen, es geht also auch ein bisschen um ein Gefühl von, da gibt's noch was. Ne? Gar keine Frage. Die Frage ist immer nur, wie sehr lässt man sich davon bestimmen? Ne? Also ich denke, wichtig ist, dass man trotzdem rational bleibt, dass man den Tatsachen ins Auge blickt und sich nicht in eine Wunschvorstellung verliert. Das ist so das, was man oft in der Literatur leider lesen kann. Ne? Also gerade in der populären UFO-Literatur oder allgemeinen Anomalistik-Literatur verlieren sich manche Menschen, glaube ich, sehr in ihren Wunschvorstellungen und verlieren darüber den Blick hinaus, das Ganze kritisch zu bewerten. Ne? Und genauso ist jemand, der sich vielleicht als absoluter Ultrarationalist sieht, wird schnell Sachen wegerklären, damit sie wieder in dieses Weltbild passen. Eigentlich gibt es keine großen Geheimnisse mehr. Ne? Und sich da irgendwie zwischen zu positionieren und sich manchmal auch so nach links und rechts irgendwie hin und her zu bewegen, das ist so auch tagesformabhängig, ist, glaube ich, noch relativ gesund. Ne? Also es gibt solche Tage, wo man so ein bisschen, ja, wahrscheinlich ist das alles doch konventionell erklärbar. Solche Tage hat man in sich und es gibt Tage, wo man wirklich diesen Enthusiasmus wieder hat und sagt, ja, nee, da ist noch was, da muss ich noch ran an das Thema. Und ja, ich glaube, wichtig ist, dass man halt nicht links oder rechts über diese Klippe fällt, ne, und sich dann festlegt auf eine dieser Sichtweisen.
Ja, ich glaube halt schon, dass es natürlich schwierig ist, so, wenn man sich das überlegt, also wenn man auch die Menschen da unterteilt. Auf der einen Seite gibt es die sagen, hier, das ist mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Yacht. so ist die Welt, wenn ich weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur und diese ganzen Sprüche, weißt du, also so, dass ich sage, ich weiß in etwa, das ist hier so mein Habitat und das ist mein Job und so weiter. Wenn ich dann anfange, über alles andere nachzudenken, dass ich, vielleicht habe ich auch eine Natürlichkeit in mir und ich glaube, viele Menschen haben das, die wollen gar nicht anfangen zu denken. Und da geht es gar nicht um unerklärliche Phänomene, einfach nur, wenn man sich überlegt, wo wir leben, das Universum und diese ganzen Sachen, weißt du, dass du so denkst, boah, wenn ich zu viel darüber nachdenke, ich verstehe es ja nicht. Letzten Endes verstehe ich es ja nicht. Ich weiß nicht, was die Existenz ist und so weiter und so fort. Also mache ich mir natürlich mein sicheres Habitat. Und wenn dann solche Sachen dazwischen kommen, unerklärliche Phänomene, sage ich mal, Anomalistiken, dann ist das ja, torpediert das ja so ein bisschen mein Häuschen, was ich mir gebaut habe, ja. Und vielleicht ich will mich ja damit vielleicht nicht auseinandersetzen. Also das ist so das, die eine Seite davon. Und die andere Seite, die natürlich sehr schnell dann auch so überschwänglich sein kann, die sagt dann in allem ist, uah, das ist alles total Mystery. Also es gibt überall, was weiß ich, ja, Aliens und dann wird das alles gemischt und der Reise zum Mittelpunkt der Erde und zum Erdkern und die Ägypter, die haben Hilfe gehabt von Außerirdischen. Weißt du, dann wird das alles so zusammengeschwurbelt, ja, auch. Da ist es dann schon so, also weil man natürlich so denkt, es ist nicht so, wie es scheint, ja. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also es ist wirklich schwierig. Deswegen stelle ich mir ja so diese Arbeit, ist so eine Gratwanderung auch, die ihr macht, oder?
Absolut, ne? Und zu deinen Ausführungen gerade, da fällt mir so ein, beide Extreme, sage ich mal, und es gibt natürlich ganz viel dazwischen, muss man auch sagen, aber diesen beiden Extrempositionen obliegt ja auch immer so ein bisschen eine Selbstüberhöhung. Ne? Mhm. Also man selbst weiß es besser als alle anderen. Ja. Egal, ob ich weiß, das ist alles Quatsch, ne? Das ist alles nur Blödsinn, oder ob ich sage, ey, wie gesagt, die Zeitreisen sind hier und haben Bigfoot und Lassie als Haustiere hier ausgesetzt und keine Ahnung nicht was. Auch das ist so etwas, ich bin anderen überlegen, weil ich mehr weiß als die anderen, als das normale Volk. In beiden Fällen erhebt es also auch mein Selbstbewusstsein. Und die Tendenz haben wir, glaube ich, alle zwischendurch, uns klüger zu fühlen, zu wollen als der Rest. Ne? Das sieht man bei politischen Meinungen, bei Meinungen zum Lieblingssportclub oder. Also auch da wird ja ganz gerne mit totalen Wahrheiten gearbeitet, die einem selbst so ein bisschen Sicherheit geben. Und das ist doch schwer, sich dann selbst davon immer wieder rauszuziehen und in die Mitte irgendwie sich auszubalancieren dazwischen. Das ist wirklich schwierig.
Hm. Gibt es eigentlich heutzutage noch Leute, die auch von Begegnungen mit, sagen wir mal, Außerirdischen berichten und die sich dann bei euch melden? Weil ich erinnere mich, in meiner Jugend, so in den 90ern, war das ein totales Thema, so Alien-Entführungen und so weiter, und irgendwann nicht mehr. Also hatte ich das Gefühl, irgendwann war es nicht mehr so populär. Ja.
Da würde ich auch mitgehen. Also es ist nicht mehr so populär, findet aber nach wie vor statt. Es ist tatsächlich so ein bisschen mein Schwerpunkt in der Fallarbeit. Ich habe seinerzeit meinen Studienabschluss zum Thema UFO-Entführung geschrieben als empirische Studie, die sich mit den psychosozialen Folgen einer als subjektiv wahrgenommenen Realität auseinandergesetzt hat. Also es ging nicht um die Frage, sind diese Menschen wirklich entführt worden oder nicht, sondern unter der Annahme, dass sie davon überzeugt sind, dass das passiert ist, ganz subjektiv, wie gehen sie damit um, was macht das mit ihnen? Mhm. Das war eine empirische Studie und seitdem bin ich halt auch bei uns in der GEP der Ansprechpartner für diese Fälle. Immer mit dem Schwerpunkt, nicht unbedingt aufklären zu müssen, was sie erlebt haben, sondern wie geht es den Menschen damit? Ne? Also wenn es sinnvoll ist, biete ich durchaus Erklärungen an, wenn es solche gibt. Wenn es jemandem unglaublich gut geht mit so einer Erfahrung, warum soll ich ihm das nehmen wollen? Ne? Selbst wenn ich vielleicht eine Idee habe, was es sein könnte, wenn jemand damit ein tolles Leben hat und sich damit irgendwie besser fühlt und dann Lebenssinn findet, ja, dann habe ich gar keinen Grund, irgendwie den Klugscheißer raushängen zu lassen und zu sagen, nee, das war in Wirklichkeit aber dies oder jenes. Also es gibt diese Fälle noch.
Was könnte denn eine Idee sein, warum das ihm passiert ist, demjenigen, der das erlebt hat?
Also ich sag mal, es gibt so zwei große Blöcke, wo sie ein großer Teil einordnen lässt. Der eine sind Schlafparalysen mit Hypnagogen oder Hypnopompenhalluzinationen. Das heißt, das ist ein seltenes Schlafphänomen. Der Körper schläft, man wird wacht. Aber der Körper schläft immer noch. Das heißt, er hat so natürliche Lähmung. Man kann sich nicht bewegen, hat aber zum Beispiel die Augen offen und kann jetzt Traumhalluzinationen bei vollem Bewusstsein haben. Das sind meistens auditive Halluzinationen. Man hört Geräusche um sich herum oder ähnliches. Manchmal aber auch optische. Man sieht Präsenzen im Raum. Man fühlt Präsenzen. Man sieht schemenhafte Gestalten rund ums Bett. Und solche Erlebnisse können natürlich ganz klar oder werden gerne auch als UFO-Entführungen gedeutet. Ne? Ich hatte da eine solche Begegnung. In früheren Jahrhunderten, Jahrzehnten waren es aber auch Spukgeschichten, die so erklärt werden können. Ne? Also selbst von Napoleon Bonaparte ist eine solche Schlaflähmungserscheinung zumindest überliefert. Eine potenzielle, wahrscheinliche Schlaflähmung, die er aber wiederum übernatürlich gedeutet hat. Ob das historisch ganz korrekt ist, weiß ich nicht. Das kenne ich tatsächlich aus einem modernen Sagenbuch, diese Episode. Das wäre ein Block, also Schlafparalyse und Hypnagoge, / Hypnopompe, Halluzination, je nach Aufwach- oder Einschlafphase. Und das zweite sind sogenannte False Memories. Und jetzt sind wir in den 90ern, als das so populär war. Damals haben viele, auch Laien, angefangen mit Hypnose zu arbeiten bei Betroffenen. Mit so einer Regressionshypnose. Sie haben also Menschen quasi in einen früheren Zustand versetzt und haben gedacht, dass man so Erinnerungen präzise rekonstruieren kann. Das hat man auch in der Wissenschaft lange gemacht, in der Psychotherapie. Davon ist man heute über weite Strecken ab, weil man irgendwann rausfand, ups, die Hypnose bedeutet ja immer ein sehr suggestibler Zustand. Also ich bin beeinflussbar. Und auch ungewollt können so falsche Erinnerungen induziert werden. Es können also falsche Erinnerungen entstehen. Und wenn wir uns diese Literatur der UFO-Entführung der 90er Jahre anschauen, dann ist es ganz spannend. Dann die Betroffenen, die von den Forschern interviewt werden, replizieren meistens genau das, was diese als These formuliert haben. Also sprich, dann gab es die Vertreter, die sagten, ja, das sind Aliens, die versuchen, sich selbst irgendwie zu klonen und schaffen Mischwesen und sind eigentlich böse und wollen die Erde unterwandern. Und alle ihre Betroffenen haben denen das unter Hypnose bestätigt. Ne? Und dann gab es wieder die, die sagten, die Aliens, die wollen uns aber spirituell weiterbringen und bla bla bla. Und deren Betroffene, das waren alles nette Aliens, die da getroffen haben, ne? Die sie auf spirituellen Pfaden geführt haben. Also das zeugt schon davon, dass hier ganz viel Suggestion stattfand und da falsche Erinnerungen implementiert wurden. Spannend sind natürlich die Fälle von solchen Nahbegegnungen, in denen es keine Hypnose und in denen es keine Hypnose bedarf, um sich zu erinnern. Ne? Früher, das war halt bei diesen Hypnosefällen, das ist oft nicht der Fall gewesen. Also da kamen Menschen und haben gesagt, oh, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, ich habe manchmal komische Träume und ich habe hier und da eine komische Narbe und dann ging die Hypnose los und dann ist nach und nach halt so eine spektakuläre Geschichte entstanden. Es gibt aber auch einzelne spannende Fälle, in denen die Hauptgeschichte tatsächlich komplett erinnert wird und wo ich auch nicht sagen kann, was da passiert ist.
Okay. Generell ist dein Ansatz ja schon sehr psychologisch teilweise. Also es ist ja, auch wenn du jetzt sagst, du sagst dann jetzt vielleicht nicht der Person, wenn sie da von der Erfahrung erzählt und sie glücklich damit ist quasi und zufrieden ihr Leben leben kann, dann sagst du nichts, aber ansonsten schaust du ja schon eher, wie es der Person geht. Also es ist ja sehr, quasi sehr menschlicher und psychologischer Ansatz.
Also genau. So, ne? Okay. Also es ist einfach so, es gab gerade in den 90ern auch so Selbsthilfezeitschriften für Betroffene. Das waren ganz kleine Auflagen publiziert, selbstgedruckte, selbstkopierte Heftchen von Betroffenen. Und da gab es auch oft Beschwerden, dass sie, wenn sie bei auch populären Forscherinnen und Forschern irgendwie vorstellig wurden, die dann ihre Bücher verkauften, dass sie sich immer so ein bisschen missbraucht fühlten als Datensatz. Ne? Also sprich, die haben dann den Fall aufgenommen und der ist auch im Buch gelandet, aber danach waren die einfach nicht mehr interessant. Und die fühlten sich eigentlich gar nicht da abgeholt, wo sie Hilfe brauchten. Und das ist mir ein wichtiger Ansatz zu sagen, ey, mir geht es nicht darum, irgendwelche Daten zu generieren, also nicht primär, sondern mir geht es erstmal darum, wie geht es diesen Personen. Ne? Denn das kam ein bisschen zu kurz in der Welle der UFO-Entführungsliteratur, als man damit auch noch Geld machen konnte, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also da haben viele Autoren auch echt Geld mitverdient mit solchen Büchern.
Und, auf jeden Fall und mit alles Mögliche. Also ich meine auch, ich habe einmal einen Film gesehen, da kamen die Aliens immer, also war ich so, fing ich gerade an, jugendlich zu werden, dann kamen die Aliens immer um 3 Uhr morgens und haben die Leute entführt und ich habe immer um 3 Uhr morgens im Bett gestanden, voller Angst, mit 12 oder so, ob sie jetzt kommen. Wirklich, ich war panisch, ja, und so weiter, weil das war wirklich halt, man hat ganz oft diese Filme gesehen und so dieses, wie man sich halt klassisch so auch Außerirdische vorstellt und so. Und dann irgendwann hat man gedacht, gleich stehen sie im Zimmer, ja. Als hätten die nichts anderes zu tun, ja. Aber so war das halt damals.
Ja, stimmt. Also auch das spannend, wie man sich Außerirdische so vorstellt. Also der kleine Graue, ne? Klein, graue Haut, großer Kopf, schwarze Augen. Ja. Das ist ein Motiv, das in viel größeren Mengen bei Hypnosesitzungen generiert wird als bei freien Erinnerungen. Also ich habe eigentlich so gut wie noch keinem Menschen gesprochen, mit wenigen Menschen, die überhaupt diesen Typus überhaupt beschrieben haben. Ne? Also die meisten, das ist wirklich auch so ein Phänomen dieser Hypnosesitzungen gewesen, ne? Dass sich das da so rausstilisiert hat, lässt sich auch statistisch so ein bisschen zeigen, nachdem der Film Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg erschienen ist, hat sich auch der Typus der geschriebenen Aliens bei den Entführungen entsprechend immer mehr dem angepasst, müsste man sagen. Ne?
Ist er dadurch eigentlich entstanden? War das durch den Film oder?
Ja, also in dieser, das ist eine Entwicklung. Also sprich, selbst bei diesem frühen 60er-Fall, Betty und Barney Hill, das ist einer der populärsten UFO-Entführungsfälle, der auch Hypnose generiert entstanden ist, da haben wir ja so einen ähnlichen Typus, aber noch nicht 100%. Also das heißt, dieser kleine Graue hat sich erst so rausgebildet, zunehmend, und ist dann natürlich vor allem dadurch, dass er dann auch von Film und Fernsehen aufgegriffen wurde, ja zu so einem Archetypus geworden im Grunde genommen. Ne?
Wahnsinn. Und jetzt, wenn heutzutage eben Meldungen kommen, eingehen über Begegnungen mit Außerirdischen, sagen wir mal, sind die dann sehr ähnlich denen der 90er oder also der 90er Jahren oder sind die anders oder?
Also bei dem, was ich an Fällen bekomme oder was die GEP als Fälle bekommen, kann ich sagen, es ist schon sehr anders, weitgehend. Also gibt natürlich so Grundmotive, die wiederkommen. Die wiederkehren, aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr, sehr facettenreich. Ist
ganz, was ganz heißt anders? Also was unterscheidet sich genau?
Erstmal die beschriebenen Entitäten. Die haben eine viel, viel größere Variabilität. Ne? Okay. Also da haben wir von roboterartigen Wesen über Monstern, auch über kleine Wesen, über Kuttengeschöpfe, also ganz, ganz, ganz große Bandbreite an verschiedenen Wesen, die beschrieben werden. Auch ursprünglich, also in der UFO-Entführungsliteratur eigentlich auch, aber das mehr so im kleinen Rahmen. Ne? Also da gab es auch Statistiken, also auch Bigfoots gehören manchmal dazu und wie gesagt, roboterartige und mehr so der nordische Typus, wie man es nennt, also blond, blauäugig. Und dann aber auch die
Komplexität. Ein bisschen wie die Kala sozusagen, oder?
Ja, ja, genau.
Die könnte auch so durchgehen eigentlich.
Ja. Also nein, ich hab genau. Grüne Augen. Ich habe grüne Augen.
Ne? Ja, das kommt so ein bisschen aus der Zeit der 50er, als das noch so engelsgleiche Kontaktlergeschichten waren, die dann später wiederum von Neonazis aufgegriffen wurden. Also es gibt ja auch so eine Neonazi-Entführungsszene, wo das dann arische Aliens vom Aldebaran sind, die mit Hitler zusammen versucht haben, die Seelen der Menschheit zu retten und so. Quatsch.
Top. Also es gibt.
Ja. Mhm. Und wir haben einfach auch, ich sag mal, weniger komplexe Szenarien. Also dadurch, dass die Hypnose nicht zur Anwendung kommt, gibt es auch gar nicht so viel Narrativ in der Regel. Ne? Also nicht dieses, ich bin dann ans Raumschiff und war lag auf dem Tisch und dann haben die mir irgendwie DNA abgenommen und dann haben sie mir ein Hybridwesen gezeigt, das meine Tochter ist und ich habe keine Ahnung nicht was. Das sind ja so diese komplexen Geschichten, die man oft unter Hypnose generiert, vorgesetzt bekommt. Da sind die Betroffenen haben meistens wesentlich vagere Erinnerungen an irgendetwas und ja, weit weniger komplex im Grunde genommen.
Aber jetzt habe ich jetzt ein bisschen das ganze Thema auf Aliens wieder geschoben. Wie sehr geht ihr denn als Verein davon aus, dass es sich zum Beispiel bei diesen Phänomenen, die man am Himmel sieht, um außerirdischen Ursprungs handeln könnte? Sagt ihr so, okay, wir schließen das komplett aus? Oder sagt ihr, was du auch am Anfang sagst, wir wollen uns da gar nicht festlegen? Oder sagt ihr, tendenziell ist es wahrscheinlich eher, oder gibt es irgendeine Tendenz?
Ich glaube, es gibt ja immer zwei Perspektiven. Das eine ist die Vereinsperspektive, ne, als Organisation. Wir sagen, wir sind komplett ergebnisoffen. Und dann haben wir natürlich auch die Mitgliederinnen und Mitgliederebene. Wir sind also 220 Mitglieder roundabout gerade. Die sind natürlich hoch individuell. Also da gibt es sowohl als auch vertreten, selbstverständlich, von eher komplett skeptisch eingestellten Mitgliederinnen und Mitgliedern bis hin zu denen, die überzeugt sind von, der neue Begriff ist ja nicht menschliche Intelligenz, NHI, Not Human Intelligence, da ist auch alles vertreten. Ne? Mhm. Also ganz klar, was natürlich auch manchmal zu Kontroversen führen kann, was so die Bewertung von diesen amerikanischen Geschichten angeht, diesen Whistleblower-Geschichten etc. Auch da variieren natürlich Einzelmeinungen untereinander sehr stark.
Na gut, aber es gibt ja zum Beispiel auch Veröffentlichungen vom US-Militär, wo tatsächlich zum Beispiel ein unbekanntes Flugobjekt wie verfolgt wird und dann verschwunden ist und so weiter und so fort. Wie bewertet ihr solche Aufnahmen?
Unterschiedlich. Also klar ist, es hat sich ja was verändert in den USA, sprich seit 2017, seit damals in der New York Times dieses bis dahin unbekannte Pentagon-Projekt öffentlich gemacht wurde, hat das Ganze wieder einen neuen Run bekommen. Ne? In den 2000ern war das Thema eigentlich relativ tot in der Öffentlichkeit, jetzt ist das wieder en vogue und auch die Politik ist ein bisschen darauf angesprungen. Ich glaube, dass da verschiedene Dinge mit reinspielen, die dazu führen, dass das so ist. Das eine ist, es gibt ja diese Black Budgets in den USA, also nicht alles, was finanziert wird von Staat USA, wird auch bekannt, auch nicht dem Kongress. Ne? Also das sorgt selbstverständlich für Unsicherheit, auch innerhalb der Politik und die wollen langsam mal das Geheimdienste und Co. klar machen, ey, was passiert eigentlich mit diesen Millionen, Milliarden von Dollar, was macht ihr damit eigentlich? Das spielt damit rein, das andere sind persönliche Überzeugungen. Und auch, ich sag mal, eine gewisse Klickenhaftigkeit. Also sprich, wir können sehen, dass das schon gute Netzwerke sind, die da zusammenarbeiten. Ne? Da gibt es Journalistinnen und Journalisten, da gibt es Politikerinnen und Politiker und andere Staatsbedienstete, die sehr gut miteinander vernetzt sind und auch, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit für das Thema machen. Aus ihrer Agenda heraus. Ne? Also bis hin zu dem Punkt, das muss man auch sagen, inzwischen kann man wieder Geld damit verdienen, gerade in den USA. Auch das ist möglicherweise ein Motiv, das dahinter steckt. Und schlussendlich haben wir noch als einen Aspekt sicherlich, wenn es diese Objekte gibt, diese Phänomene, sind sie eine potenzielle Gefahr für den Flugverkehr. Auch wir haben schon mit solchen Fällen arbeiten müssen, wo tatsächlich ein solches Risiko eingetreten ist für den Flugverkehr. Und nicht nur das, es ist natürlich auch nach 2001, nach 9/11, für die USA und auch für andere Staaten natürlich unglaublich wichtig, was passiert hier eigentlich in meinem Luftraum? Ne? Also wie kann ich auch solche Gefahren abwenden? Und wenn ich nicht weiß, was bei mir im Luftraum passiert ist wenn da Flugmaschinen, wie auch immer, unterwegs sind, die sich meiner Detektion entziehen, ist das eine potenzielle Gefahr auch für die nationale Sicherheit. Ne? Wir hatten das jetzt ja erst vor 2 Monaten in Schleswig-Holstein zum Beispiel, in Brunsbüttel, als dann diese als Drohnen bezeichneten Objekte über Wochen hinweg über dem AKW schwebten und die Polizei und Sicherheitsorgane nicht in der Lage waren, diese abzufangen, nicht mal sie zu orten, obwohl sie modernstes Gerät dort aufgestellt haben. Das ist natürlich ein interessantes Thema und das sind im Wortsinne waren das ja auch UFOs. Wir wissen ja nicht, was für Objekte waren das, wer hat sie geschickt, ne? Waren das jetzt russische Spionagedrohnen oder das wissen wir schlicht und einfach gar nicht. Es sind also de facto UFOs und die können eine Gefahr für die Sicherheit sein. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der jetzt in den USA noch größer zum Thema geworden ist und das zu Recht, wie ich finde.
Mhm. Ja, ja, das auf jeden Fall. Natürlich so eine Drohne, sage ich mal, die man dann vielleicht als Drohne, also auch wenn du sagst, es ist ein UFO, aber man sagt, okay, ist vielleicht eine Drohne, die hat also diese Merkmale und so weiter, aber man kennt ja so diese, also ich kenne jetzt zum Beispiel diese, solche militärischen Aufnahmen, wo auf einmal das Ding so stark beschleunigt, dass es weg ist innerhalb von einer Millisekunde gefühlt und wo man sagt, okay, das ist etwas, das kennen wir ja eigentlich gar nicht, also dieses Phänomen.
Ja, das sind diese Aufnahmen von 2004 vor allem, ja. Ne, die dann von der Navy veröffentlicht wurden. Ja. Ich sag mal so, ich bin jetzt zum Beispiel kein Bildforensiker, ne? Also ich bin niemand, der solche Aufnahmen analysieren kann. Ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Sichtweisen so gibt. Also es gibt skeptische Perspektiven, die sagen, das ist schlicht einfach ein Flugzeug, ne? Das dann durch Perspektive und so weiter und so fort, durch den technischen Filter so wirkt, als wäre das etwas Spektakuläres. Und es gibt aber auch andere Einschätzungen, die das tatsächlich als ein ungeklärtes Luftphänomen bewerten. Ich kann das nicht, also professionell kann ich das nicht bewerten und dementsprechend muss ich das auch für mich offen lassen. Ne? Also sprich, ich kann weder der einen noch der anderen Seite gänzlich folgen, weil mir das Know-how für fehlt. Also muss ich so stehen lassen.
Ich muss sagen, ich finde es interessant, gerade weil also zum Beispiel meine Wahrnehmung von UFOs und Alien ist so noch sehr, sehr kindlich. Also ich nehme das einfach nur wahr als kleine, bunte Dinger, die irgendwie viele Ohren haben und irgendwie bunt sind und orange und gelb und lila und so. Und ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, ich finde es interessant, dass da Menschen das erforschen und so. Und dass es da Menschen auch gibt, die quasi da in einem wirklich wissenschaftlichen Kontext versuchen, dran zu gehen. Also die nicht versuchen, dem zu verfallen, dass es einfach nur irgendwie so eine Weitererzählung von Sagen ist oder so. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, und das ist auch, glaube ich, bei Menschen in meiner Generation so, ich weiß auch nicht, ob du da Unterschiede erkennst bei den Leuten, die was sichten und melden, ob du da einen Altersunterschied kennst also, oder siehst oder ob, wie das gemeldet wird. Aber ich habe das Gefühl, in meiner Generation spielt das nicht so eine große Rolle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner oder irgendjemand in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie ernsthaft an quasi daran glaubt, dass es einen größeren Sinn dahinter gibt. Also ich finde es sehr interessant, aber ich kann es mir für mich auch nicht vorstellen, weil ich einfach auch noch, für mich sind es einfach Aliens, sind einfach Sachen aus Kinderbüchern. Also einfach so Sachen, die man sich irgendwie so weitererzählt hat, so als im Kindergarten oder so.
Also spannende Frage, tatsächlich. Da habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Klar ist, also jetzt auch, ich sag mal, wenn ich mir jetzt den Altersschnitt bei uns im Verein anschaue, der ist sicherlich nicht mal Generation Z, ne? Also die ist da doch eher seltenst vertreten, möchte ich mal behaupten. Ne? Das wäre jetzt eigentlich so eine spannende Frage für die Medienforschung. Ne? Also wer schaut bei Netflix und Co. diese Dokus? Ne? Es gibt ja, ich persönlich habe diese ganzen Streaming-Sender und so nicht, aber ich weiß, dass es ja inzwischen unfassbar viele Formate gibt, die das Ganze behandeln, regelmäßig Skinner, Walker, Ranch und so weiter und so fort. Die Frage ist, wer ist eigentlich das anvisierte Zielpublikum? Ne? Sind das Menschen mittleren Alters? Sind das junge Menschen? Sind das noch ältere Menschen? Also wer schaut eigentlich, wer konsumiert? Das ist die spannende Frage. Ne? Und da wird sich sicherlich auch, das alleine wird kein Kriterium sein, weil auch die Frage ist, was wird konsumiert? Ne? Also ich glaube, das klassische Buch ist auch nicht unbedingt mehr Generation Z, also sicherlich auch, aber nicht mehr vornehmlich. Da gibt es halt andere Medienkanäle, die bedient werden, YouTube und Co. und Co. Und von daher müsste man das sicherlich auch aufsplitten, ne, mit der Frage, wer konsumiert was und mit welcher Intensität. Ne? Wenn ich mir regelmäßig bei TikTok in anderthalb Minuten, wenn überhaupt 20 Sekunden Video anschaue über UFOs, das ist mein Interesse ist damit abgedeckt, ist das sicherlich was anderes, als ob ich ein 500-seitiges Buch dazu lese oder eine anderthalbstündige Doku mir anschaue. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Das ist eine spannende Frage tatsächlich. Wie sieht es demografisch aus?
Ja, das würde mich interessieren, weil ich habe da so gar keine Verbindungspunkte irgendwie. Und nicht, dass ich das uninteressant fand, aber es liegt mir einfach so fern. Also deswegen finde ich es total gut, als ich gesehen habe, dass wir heute dieses Thema haben, weil ich mich davon noch so gar nicht in meinem Leben damit beschäftigt habe irgendwie. Und wenn ich sowas gehört habe von Menschen, die gesagt haben, so, oder war irgendwie was und ich bin mir nicht so ganz sicher oder da ist was am Himmel gewesen und ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll, dann nicht jetzt um ältere Menschen oder älter ist jetzt für mich, sagen wir über Ü40 ist für mich älter, dann würde ich sagen, ist es für mich irgendwie so, war das immer so die Gruppe Ü40 und da war ich immer so, ich weiß nicht, ich gehe mit einem sehr rationalen Sinn an alles. Aber ich glaube, das wurde mir auch von meinen Eltern vorgelebt wahrscheinlich und auch in meiner Generation ist das wahrscheinlich so ein Ding, dass man sehr rational immer denkt, weil es halt einfach nur so eine sehr, also immer ein sehr weltlicher Ansatz und auch zum Beispiel Religion ja weniger relevant wird oder einfach diese übernatürlichen Empfindungen einfach nicht mehr so viel Relevanz haben, zumindest in meinem Leben. Da gibt es auch andere Sphären natürlich, aber deswegen habe ich da irgendwie gerade so drüber nachgedacht, dass das irgendwie so gar nicht in meinem Leben ist.
Ja, vielleicht hängt das auch mit den Problemen von heute zusammen. Also, beziehungsweise, das ist auch irgendwie schwer zu sagen. Ne? Also wir haben so die Hochphase, die wir hatten, so 50er, 60er Jahre, die waren natürlich alle geprägt von Kalter Krieg, die waren geprägt von Angst vor Atomunfällen etc. etc. Dann hatten wir Wiedervereinigung von Deutschland, Zusammenbruch der UdSSR, so die Friedenszeit der 90er. Das kann man in der Musik, wie ich finde, sehr gut wiedersehen. Also diese Huppi-Fluppi-Kaugummi-Musik der 90er Jahre, die zeugt auch von dieser Weltsicht damals. Ne? Alles ist schön, alles ist auch ein bisschen oberflächlicher, alles ist gut. Und jetzt weicht das wieder und interessanterweise kommt das UFO-Thema jetzt wieder. Jetzt, wo auch die Krisen mehr werden auf der Welt, oder sie werden, nicht alle werden mehr, manche werden wahrnehmbarer, Klimawandel, andere werden mehr, ne? Weltpolitik gerade. Und da schwingt, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine Heilserwartung mit. Ne? Also die Hoffnung, dass da irgendwas ist, was uns retten kann. Und wenn die jungen Menschen jetzt aber da gar keinen Zugang mehr zu haben, weil sie vielleicht sagen, ich gehe lieber für Klimaschutz demonstrieren, anstatt darauf zu warten, dass Aliens kommen und uns retten und es Technologie geben, mit der wir die Umweltprobleme beseitigen können, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass für solche Themen weniger Zugang besteht, weil man sagt, ich will das im Hier und Jetzt lösen. Ja? Aber auch das ist jetzt erstmal so einfach spontan vor mich hingesappelt, denn auch in den Ende 60ern ist man demonstrieren gegangen und hat versucht, auf die Art und Weise etwas zu verändern. Also ist schwierig, ganz schwierige Frage.
Aber natürlich hat man natürlich auch mehr noch in den 50ern auch die UFO-Filme. Also in den 60ern hat man wieder nicht so viele. Mich würde allerdings, Carla, dass dieses Bild von dieses außerirdischen Bild, das musst du mir mal zeichnen, diese kleinen bunten, orangenen, grünen mit diesen vielen bunten, das würde mich mal interessieren, wie die aussehen, also wie du dir die vorstellst.
Hey, das ist
noch
so,
nie gehört
ist nicht
in
so,
meinem Leben, aber gut.
Hä, hey, diese ganzen Kinderbücher mit Aliens, die haben auch immer so einen abgesetzten Bauch, das ist so ein bisschen wie die Teletubbies.
Absolut, ja, ach Gott, wie süß, ja. Aber ich finde, ja, nee, du musst es zeichnen, ich blende das hier ein dann, ja? So.
Ich kann nicht zeichnen.
Also ich bin auch neugierig. Also.
Du musst. Aber auf der anderen Seite eben auch jetzt, was wir gerade gesprochen haben, also dieser Zeitgeist ist es, glaube ich, ja auch so ein bisschen. Und ich überlege mir, wenn ich mir vorstelle in den 90er Jahren, weil wir es auch von Alien-Entführung und so weiter hatten, also dass das Thema war und es gab auch im Fernsehen irgendwelche Dokus und das und...
Akte X, zum Beispiel,
Akte X, ganz populär damals, ja. Und jetzt hat man aber heute mehr diese Zeiten, vielleicht fing das auch mit Corona an, ich habe keine Ahnung, wo man sagt, Faktenchecker, es geht hier um Fakten, Kämpfe gegen die Unwahrheit und so weiter. Und wenn man das auf die 90er projiziert mit dem ganzen Zeug, was wir da gesehen haben, da wären die Faktenchecker ja auf den Barrikaden, ja. Die würden ja sagen, ja. Gottes Willen, was die jungen Leute alles glauben heutzutage und so. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, dass man heute sehr, vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht speziell auch in Deutschland, keine Ahnung, sehr sagt, so, Moment mal, ist das jetzt richtig oder falsch? Und wenn das sich ein bisschen so anhört, als wäre das irgendwie ein bisschen merkwürdig, dann ist das falsch. Und dann gehen wir nicht davon aus, dass es so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass junge Leute natürlich auch, die werden ja so groß dann ein bisschen. Das prägt die ja auch so ein bisschen. Als wenn du im Fernsehen dauernd Erich von Däniken Dokumentationen siehst, weißt du?
So. Naja, und sie haben andere Zugänge, ne? Also heutzutage ist das Internet, das ja in den 90ern überhaupt erst zu wachsen begann, ne? Ist ja heutzutage einfach die Informationsquelle Nummer eins und zwar ungefiltert in jegliche Richtung. Und das zeigt sich auch in der Polarität der Gesellschaft, ne? Also die einen, die Fake News behaupten, mit so furchtbaren Begriffen, wie sie Donald Trump geprägt hat, wie alternative Fakten. Und auf der anderen Seite halt auch der Versuch einer Neo-Aufklärung im Grunde genommen, ne, wie Faktenchecker und Co., die also dann versuchen, das irgendwie intersubjektiv greifbar zu machen, anhand von Quellen und so weiter und so fort. Und das ist ja sehr polar, ne? Und ich glaube, gerade als junge Menschen, die erstmal in Orientierungsphase sind, die müssen ja überhaupt erstmal finden, wonach orientiere ich mich, ne? Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, ganz große Herausforderung. Mhm. Ja, stimmt, früher war alles ungefilterter, ne? Da hat man sich das angeguckt, hatte auch weniger leicht Zugang, das zu überprüfen und hat sich davon
unterhalten. Ja, man musste es vielleicht nicht. Also wenn du heute ein YouTube-Video machst und du sprichst da den Klimawandel an oder Corona, dann kommt sofort eine Meldung, ist unten fest sowas eingeblendet, hier findest du für alle Fakten zu und so weiter.
Ja, ja.
Weil man natürlich Angst hat, dass dann sowas entsteht, so auch Schwurbelwissen und die Leute, so. Vielleicht, weil es halt mehr gibt, das ist klar. Und weil es ungefilterter ist. Auf der anderen Seite natürlich hast du früher die Flimmerkiste angemacht. Und wie gesagt, dann kam die Erich von Däniken Dokumentation, da hat auch keiner gesagt, Moment mal, der Herr von Däniken, also ich will das jetzt nicht in Frage stellen, vielleicht hat er ja auch recht gehabt, aber so, da ist vielleicht nicht alles richtig, was der Herr von Däniken sagt. Das hat ja auch keiner, weißt du, sondern es war halt so. Es war aber irgendwas, ja.
Sicherlich auch deshalb, weil sich in den 90ern ja auch wieder was verändert hatte, ne, mit dem, also das Privatfernsehen hat ja auch ein Stück weit die Lesekultur verändert, ne? Und denn ich weiß, 60er, 70er, 80er Jahre, da gab es sehr viel Diskussion rund um Herrn Erich von Däniken. Die ist aber hat in Büchern stattgefunden, in Zeitschriften, in Zeitungen. Ja. Ja. Ne? Also sprich, die ist meine Frage, welche Medien sind eigentlich gerade diejenigen, die meinungsbestimmend sind?
Mhm. Also, ja, das ist interessant. Gab es denn, um jetzt nochmal ein bisschen die Abenteuerlust unserer Zuhörer zu füttern, gab es denn ein gemeldetes Phänomen in den letzten Jahren, was du miterlebt hast, wo du gesagt hast, das ist, also du hast gesagt, du hast zum Beispiel von diesen quaderförmigen Beobachtungen erzählt, aber irgendwas, wo du sagst, boah, das war so, das war faszinierend oder das war unerklärlich oder das war wirklich so grenzwertig, dass man wirklich davon ausgehen muss, es dauert sehr lang, bis wir das ergründen. Gab es sowas?
Gibt's immer wieder. Das Problem ist natürlich, dass nicht alle Fälle uns sofort gemeldet werden. Also manchmal ist es so, dass Leute sagen, ey, da war vor 5, 6, 7 Jahren mal, jetzt traue ich mich, das mal zu melden. Ne? Mhm. Das erschwert natürlich auf der einen Seite eine Nachprüfung des Ganzen. Ne? Also sprich, umso aktueller es ist, umso leichter kann ich Flugverkehr etc. prüfen. Ich kann, dann macht es auch mehr Sinn, mal vor Ort zu recherchieren, irgendwo hinzufahren, als wenn das halt 5, 10, 20, 30, 40 Jahre zurückliegt, so ein Erlebnis, dann ist die Erinnerung inzwischen getrübt, dann sind viele Umstände gar nicht mehr so, wie sie damals waren. Das ist also schwierig. Aber es kommt immer wieder vor, dass wir einfach spektakulär, ich würde das jetzt gar nicht auf so einen Einzelfall reduzieren wollen, wo Menschen einfach gerade, dann wird es ja spannend, wenn es Nahbegegnungen sind. Also wenn Nahbegegnungen meine ich jetzt nicht im Sinne von, ich habe einen Alien gesehen, sondern auch, wenn das Objekt, das beobachtet wurde, an einer sehr geringen Distanz war. Ne, dann, also da sprechen wir von Nahbegegnungen der ersten, zweiten und dritten Art. Wird ja heute gerne als unheimliche Begegnung der dritten Art bezeichnet. Ist das falsch? Ist es ein Close Encounter, also die Nahbegegnung? Weil da natürlich auf der einen Seite die Missinterpretation, es schwerer ist, etwas misszuinterpretieren, wenn es direkt vor mir ist, in 50 Meter Entfernung, als wenn es ein Licht ist, das irgendwo am Himmel flimmert. Ne?
Ja.
Und da gibt es halt immer wieder so Erlebnisse, Ereignisse, wo ich sagen muss, boah, es fällt mir schwer, da davon auszugehen, dass jemand so elementar sich getäuscht hat in seiner eigenen Wahrnehmung, dass das konventionell erklärbar ist. Das kommt auch vor, ist aber es bleiben halt Fälle übrig, wo das nicht der Fall ist, und das fasziniert mich immer wieder.
Also, weil geht das dann von den Menschen aus, ist das so, dass du sagst, ich glaube nicht, dass der Mensch irgendwie falsch was interpretiert, oder geht das von der Beschreibung aus, dass er das sehr detailreich dokumentiert, oder was genau ist dann das für dich so ein bisschen dieser Wendepunkt, dass du sagst?
Das Ganze. Also das ist ein Zusammenspiel aus diesen Punkten. Ne? Und natürlich auch, und da sind wir wieder beim eigenen Muster erkennen, natürlich, wenn ich Aspekte glaube, wieder zu erkennen. Ne, aus anderen Fällen oder, dann klickt natürlich auch was im Kopf. Das muss gar nicht so sein, dass das einen ursächlichen Zusammenhang gibt, aber in meinem Kopf entsteht natürlich eine solche Verbindung in dem Moment. Ne? Also ich kann nur sagen, es bleibt spannend, es ist spannend, es gibt Menschen, die wirklich fantastische Dinge erleben. Manche davon lösen sich jetzt nicht fantastisch auf, manche bleiben möglicherweise fantastisch.
Das Interessante finde ich auch, das habe ich auch mal zu Andreas gesagt, wenn tatsächlich mal irgendwas aufgeklärt wird, oder also jetzt mal ganz klassisch, wenn mal ein UFO landet und da kommen wirklich da kommen natürlich diese orangenen, grünen mit diesen bunten Perlen und dem dicken Bauch Klar. raus, aber Bäuchlein, aber das, dann habt ihr gar keine Zeit mehr für mich. Also dann, ihr seid ja dann die ersten Ansprechpartner, würde ich sagen, gell? Also ist ja tatsächlich so, dann ist ja, kehrt sich ja auf einmal alles um, weil keiner hat mehr Antworten, oder?
Ich glaube nicht, dass das dann uns tangieren wird. Also ich glaube, dann werden die Regierungen entsprechend agieren. Mhm. Ich glaube, da sind wir weitgehend raus, befürchte ich. Also wobei jetzt so ein Szenario müsste jetzt in verschiedenen Variationen durchspielen. Ne? Also ganz klar. Ja. Also landen die, werden von der Fernsehkamera und von landen die auf dem Alexanderplatz in Berlin,
ja.
aber starten nach 5 Minuten wieder und sind dann weg. Dann wird es natürlich spannend, dass man, auch in Datensätze schaut. Ne? Wenn die bleiben, ja gut, dann erklärt sich dort von selbst oder werden abgeschossen von der Luft. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also man kann die Szenarien jetzt halt alle möglichen Richtungen denken und spielen. Und das wird bestimmt beeinflussen, was dann passiert.
Ja, was ich faszinierend fand, das muss ich auch nochmal jetzt zum Schluss sagen, das hatte auch, kann ich nochmal hinweisen auf die Sendung mit dem Andreas Müller, die ist noch gar nicht so lange her, da gibt ja dieses Projekt, wo man auf dem Mars auch eine Kamera installiert und so, um dort eben auch den Himmel zu beobachten, und das finde ich natürlich faszinierend, weil ich mir sage, naja gut, wenn man da ähnliche Phänomene sehen würde, dann könnte man davon ausgehen, es ist wahrscheinlich nichts, keine Technologie von Menschen zum Beispiel, wahrscheinlich nicht.
Ja, dann könnte man zumindest sagen, es ist kein reines Wahrnehmungsphänomen.
Ja.
Aber das würde ja nicht ausschließen, dass es zum Beispiel meteorologische Ursachen gibt. Ne? Wenn die in diesem Fall wir da Verbindungen finden würden zum Mars und ähnliche Bedingungen, was die Art der Erscheinung und so weiter angeht, könnte es auch sein, dass es dann andere oder geophysikalische Bedingungen gibt oder was auch immer, die eine solche Erscheinung hervorrufen. Mhm. Aber es würde es zumindest aus der reinen Subjektivität rausziehen, ne? Also ja. zu behaupten, ja. das ist ein reines Phänomen des Beobachters oder der Beobachterin.
Ja, ja, klar. Ja, lieber André, es war uns eine große Freude, dass du hier bei uns in der Sendung warst. Ich denke, du hast da auch viel Transparenz in dieses Thema gebracht. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr von diesem Thema in Deutschland. Deswegen bringe ich es ja immer wieder gerne auch in meine Sendung rein. Und freue mich, wenn ihr da so offen seid und auch darüber redet, weil eben damit man das mal rausnimmt aus dieser Schwurbelecke, ja, in der es irgendwie immer noch so leicht steckt.
Ja, tut's. Ne? Ja, besten Dank. Hat Spaß gemacht. Waren interessante Fragen dabei, muss ich sagen. Auch ein bisschen was zum Nachdenken.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube ja, wie gesagt, dass es euch gibt und dass es dementsprechend damit verbundene Phänomene gibt, die man eben nicht so leicht erklären kann. Bei dir leuchtet es so. Ich habe schon das Gefühl, die sind gelandet gerade bei dir.
Ja, es ist tatsächlich die Müllabfuhr.
Und wieder ein Phänomen erklärt. Das ist genau. Die Müllabfuhr. Ja, ich hätte sonst, wer weiß, was behauptet später. Aber. Nein, aber so, dass es trotzdem, dass man darauf hinweisen kann, dass es tatsächlich halt auch Sachen gibt, die Menschen sehen, was auch immer das bedeutet. Und vielleicht bedeutet es auch was für eben die Wahrnehmung der Menschen. Aber es hat irgendeine Bedeutung, über die wir nicht alltäglich halt sprechen. Und ihr helft mit eurem Verein, das vielleicht ein bisschen transparenter zu gestalten und ein bisschen auch aufzulösen. Ja, und das finde ich toll.
Das versuchen wir. Ja, danke, danke.
Also grüß mir alle anderen, auch den Gründer vor allem, den Gründer auch. Den Gründer. Ja. Und alles, alles Gute. Und ja, was wünscht man euch? Viele, viele unerklärliche Phänomene. Ich weiß
nicht. Ja. Immer her damit, immer her damit.
Immer her damit, immer her damit. Genau, also das muss man auch nochmal sagen. Wir verlinken das. Und wenn tatsächlich auch unsere Leute hier, die uns zuhören, wenn ihr was seht, natürlich nicht, wenn ihr irgendwas seht, aber wenn tatsächlich was ist, auch man kann die Leute draußen bestärken, dass sie auch tatsächlich den Mut aufbringen, das zu melden. Ihr lacht sie nicht aus.
Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. In dem Sinne, mach es gut, lieber André.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke. Bye, bye.